vereinnahmte Wissenschaft, die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Zitat: Politischer Entschluss ist schon längst gefasst. Oberste Priorität, so viele Leute so schnell wie möglich impfen. Corona-Protokolle vom 3.12.2021. In diesem besonderen Podcast haben wir Bastian Baruca zu Gast, der Spiegel-Bestseller-Autor zum gleichnamigen Buch, wie der Podcast-Titel Vereinnahmte Wissenschaft, ist überall käuflich erhältlich. Und mit ihm reden wir heute über die folgenden Fragen. Warum sollten wir Masken tragen? Warum mussten Spielplätze geschlossen werden? Machten die Schulschließungen Sinn? Wie wurde die Impfung zum Allheilmittel? Was sagt das Paul-Ehrlich-Institut zu all dem als überwachende Institution? Massenpsychologische Wirkung. Wie war eigentlich oder wie ist eigentlich der Nachklang zu all dem, was wir erlebt haben in der Pandemie? Vereinnahmte Wissenschaft. Was soll das eigentlich heißen und wie kam es dazu? Informed Consent. War das eigentlich möglich mit den Packungsbeilagen zu den Impfungen in der Arztpraxis und ein wissenschaftlicher Konsens, was soll das eigentlich sein? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in diesem grandiosen Podcast und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute haben wir jemanden bei uns, der hochbekannt inzwischen ist auf den Top-Listen der vom Spiegel, also Bestseller-Autor sozusagen, Spiegel-Bestseller-Autor, Herausgeber eines Buches, das sich mit den Corona-Protokollen beschäftigt. Und darüber wollen wir inhaltlich heute natürlich auch reden. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, lieber Bastian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und es bleibt wissenschaftlich. Die EFI sendet uns immer auch den wissenschaftlichen und fachlichen Beistand. Und dafür haben wir ihn hier, den Dr. Konietzki. Moin, lieber Alex.
Moin, Hauke. Hallo, Bastian. Schön, dich hier zu haben.
Genau, es ist also wahnsinnig berühmt. Und wie ist es eigentlich so, wenn man so ein Bestseller-Autor ist, da oben auf den Listen, ist man da einsam? Merkt man das? Schläft man besser oder schlechter?
Ja, das Leben hat sich natürlich total geändert plötzlich. Naja, es ist auf jeden Fall mit Freude verbunden, dass das Buch aufgrund seiner Brisanz es trotzdem geschafft hat, auf eine Spiegel-Bestsellerliste zu kommen im Bereich Sachbuch. Da muss man jetzt nicht wie für einen Roman 200.000 Bücher für verkaufen. Aber es ist gut, dass es so in die Breite kommt und dadurch bekommt natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Buchhandel und das freut mich schon.
Genau, vielleicht lass uns mal einsteigen. Du hast also über die Corona-Protokolle geschrieben. Das ist jetzt erst zunächst einmal, die sind für jeden sichtbar. Wir können das alle sehen, wir können das alle lesen. Trotzdem ist natürlich irgendwie die Lektüre ein wenig, wie soll ich sagen, sperrig. Du hast dich damit eingehend auseinandergesetzt. Warum eigentlich? Wer bist du? Was treibst du sonst so, wenn du nicht gerade Bücher schreibst oder mit uns Podcasts? Gib uns mal so einen kleinen Background vielleicht. Wer ist der Bastian eigentlich?
Genau, also ich bin eigentlich Wildnispädagoge, also im Bereich Umweltbildung tätig und im Bereich der Körperpsychotherapie. Bin gleichzeitig Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied eines Naturkindergartens und habe verschiedenste Lehraufträge an Hochschulen in Deutschland hinter mir. Und bin seit März 2020 aus Notwehr publizistisch und journalistisch tätig, das auch mittlerweile in mindestens mal halber Stelle, finanziert durch meine Leserinnen und Leser. Und veröffentliche seit April 2020 Interviews, Übersetzungen und Artikel zur Pandemiepolitik und war dann maßgeblich an der Mitveröffentlichung der geleakten RKI-Protokolle beteiligt an der Pressekonferenz und habe seitdem dann für verschiedene Magazine, auch für die Berliner Zeitung, für die Nachdenkseiten, die RKI-Protokolle thematisiert und, wie du schon richtig sagst, mich in diese 4000 Seiten eingearbeitet, die der Normalbürger nicht lesen möchte, was ich auch verstehe, und einfach versucht zu gucken, welche Essenzen stehen in diesen Protokollen und wie sind die im Zusammenhang zu setzen mit den Verlautbarungen der Politik.
Also sozusagen eine chronistische Aufarbeitung, wenn man so will.
Genau.
Alles klar. Dann lass uns noch ganz kurz verstehen, wie ist das Buch aufgebaut? Du hast gesagt, du bist Herausgeber. Die EFI hat natürlich auch ein Kapitel in diesem wunderbaren Buch, aber wie ist es aufgebaut?
Genau, es sind verschiedenste Autoren, die sich verschiedenste Bereiche der Protokolle angucken. Also dann geht es um die Frage Masken, wie war die Evidenz eigentlich, was sagte das RKI? Ne? Weil Grundtenor, um es nochmal kurz zu wiederholen, wir haben ja Jahre hinter uns, wo Kritiker der Maßnahmen geframed, abgewertet, Schwurbel, Verschwörungstheorie, also es wurden alle möglichen Begriffe benutzt,
Nazis.
Um zu diskreditieren. Was auch immer, genau, um zu diskreditieren, dass diese Meinung eine valide, fachlich begründbare Perspektive sein könnte. Jetzt kommen diese Protokolle raus und in den Protokollen finden sich im Prinzip exakt die gleichen Kritikpunkte, die es von Anfang an gab, aber geäußert von den zuständigen Experten der zuständigen Bundesbehörde. So, und da guckt man natürlich logischerweise als jetzt Herausgeber und Autor zu den Kernpunkten. Also, inwiefern gab es jemals eine große Gesundheitsgefahr? Warum sollten wir alle Masken tragen? Was war die Evidenz dazu? Was war eigentlich mit Kindern, Schulschließungen? Dann kam irgendwann die sozusagen die Impfung, die uns aus der Pandemie herausbringen sollte. Was wussten die Leute im RKI dazu? Und dann kommen wir auch in so eine rechtliche Betrachtung. Wir haben also Rechtswissenschaftler im Buch und ehemalige Anwältin zum Beispiel, die dann betrachten, wenn diese Evidenz so vorlag, wie sie in den RKI-Protokollen zu lesen ist, wie ist es dann rechtlich einzuschätzen, dass zum Beispiel die ganzen Grundrechtseingriffe so abgesegnet wurden? Wie sieht's mit laufenden Verfahren aus? Und dann haben wir im Buch noch den Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass es darauf raufgeguckt wird, wie war es auch massenpsychologisch, kommunikationspsychologisch möglich, das eben nicht vorhandene Wissen, die nicht vorhandene Evidenz wegzureden oder Begrifflichkeiten zu benutzen, die es vorher nicht gab, aber mit denen plötzlich Stimmung und Haltung generiert wurde, weil wenn wir jetzt über das Buch reden, wird sich zeigen, ah, da war ja wirklich wenig Futter, würde man sagen, wenig gute wissenschaftliche Grundlage. Wie schaffe ich es jetzt trotzdem, sozusagen Verhaltenspsychologie in Anwendung zu bringen, damit diese Maßnahmen akzeptiert werden? Das ist ein Kernelement des Buches. Und dann geht es natürlich ganz zum Schluss noch detailliert um die Impfung und die Reaktion der Medien. Wie haben die Medien die Pandemiepolitik begleitet?
Da kann ich ja einmal ganz kurz mit reinspringen, weil das genau die Empfindungen sind, die ich auch damals erlebt habe. Man muss sich vorstellen, dass Äußerungen von der Politik, aber dann eben auch von Menschen, die fachlich eigentlich das studiert hatten, was ich auch studiert hatte, völlig konträre Aussagen brachten und sagten, wir müssen jetzt, das einzige Ziel ist quasi die Impfung oder wir müssen jetzt in die Pandemie hineinimpfen. Alle Lehrbücher der Epidemiologie sagen, lass das bloß sein, ja. Oder dass quasi ein Virus durch diese Masken, wo die, ich sage immer zu dritt, das Virus durch die Maschen durchlaufen könnte, wenn es sich dann einfach mal der Größe, wenn wir uns alle der Größe dieser Viren bewusst sind und der Maschen dieser Masken, dann wird schon deutlich, dass ein Vollbartträger zum Beispiel damit gar nicht klarkommt. Aber all das wurde einfach über einen Haufen geworfen und man wurde damit konfrontiert, dass das jetzt und auch von Herrn Wieler ganz eindeutig in einer Pressekonferenz geäußert, nicht zu hinterfragen ist. Ja, also diese Maßnahmen sind jetzt nicht zu hinterfragen. Und man stand da als jemand, der Medizin studiert hat und durch die ganzen Erfahrungen der eigenen, Grippewellen und so weiter, die wir ja schon erlebt haben, auch in der Praxis, dass wir uns fragten, so wenige fragten, und das war auch das Erstaunliche, dass es gar nicht auch zum Beispiel meine Kollegen betraf, das gar nicht so sehr. Die waren sehr sofort auf Linie auch, dass man sich gefragt hat, so Moment mal, das passt doch alles gar nicht zusammen. Und das Schöne ist eigentlich, und da bin ich Bastian und der Aya Velasquez mit ihrem dann ja sie überkommenden Leak dieser Protokolle, von Herrn Paul Schreier ja eingeklagt erstmals und dann irgendwann muss da ja jemand gesagt haben, so jetzt hau ich alles raus, was geht. So dankbar, weil es einfach deutlich wurde, dass alle Menschen, die das Gleiche studiert hatten wie ich, im RKI arbeitend, die gleichen Kenntnisse hatten und auch zu den gleichen Schlüssen gekommen sind. Das war sehr beruhigend, das kann ich mal so vorweg schicken. Wenn wir jetzt inhaltlich da tiefer gleich einsteigen, wunderbar, aber das war eine richtig gute Message. Und dieses Buch fasst es einfach nochmal sauber zusammen.
Aber dann lass uns doch mal, also das ist ja für einen außenstehenden Nichtmediziner und Betroffener der ganzen Maßnahmen, die da jetzt wissenschaftlich fundiert, vermeintlich sozusagen publiziert wurden und dann ja auch für uns zur Anwendung kamen. Also die, ich sag mal, Einschränkungen aller Art waren ja dann real. Die Frage ist, du hast es chronistisch aufgearbeitet. Wie kam es denn dazu? Warum, also bleiben wir bei den Fragen, die du auch gestellt hast, warum sollten wir Masken tragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Im RKI-Protokoll liest man erstmal eindeutig, dass die Experten dort vor Ort gesagt haben, es ist nicht sinnvoll und sogar potenziell gefährlich. Das war relativ früh klar. Dann kam es zur FFP2-Maskenpflicht. Da ist zu lesen, dass sie Sorge hatten um die Nebenwirkungen und dass eigentlich die Leute zum Arzt gehen müssten und von dem Arzt bescheinigt bekommen müssten, dass sie FFP2-Masken tragen dürfen, weil ein Gesundheitsrisiko besteht. Das besteht in der falschen Anwendung, und wenn jemand zum Beispiel vorerkrankt ist oder irgendwelche schon Atemprobleme oder was auch immer hat, dass wenn er die dann zu lange aufsetzt, ist ja eine Arbeitsschutzmaßnahme, so steht es auch in RKI-Protokollen, eine Arbeitsschutzmaßnahme, dafür kriegt man eigentlich eine Arbeitsschutzbelehrung, das kennt jeder Arbeitnehmer, der irgendwo arbeitet, der muss dann wissen, wie gehe ich mit etwas um mich nicht zu verletzen. Und genau das haben wir hier auch, und das steht auch so in den Protokollen, die Leute müssten zu einem Arzt gehen, der müsste ihnen bescheinigen, das können sie so benutzen, und wir müssen ihnen noch sagen, wie. Aber jetzt, die Frage ist ja noch,
Die Frage ist nämlich genau, gibt es eine wissenschaftliche Herleitung aus dem, was das RKI empfohlen hat, das dazu geführt hat, dass man sagt, ja, die Masken müssen getragen werden?
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Also das RKI ist am Anfang gegen das Maskentragen. Es wurde ja auch schon erwähnt, Herr Schade, Herr Wieler haben beide gesagt, Masken in der breiten Öffentlichkeit, keine sinnvolle Idee. Für Laien keine sinnvolle Idee. Und dann wandelt sich das RKI und gibt plötzlich eine Empfehlung raus, dass es doch in Ordnung ist. So, und dann hat jetzt zum Beispiel in dem eine Frau Kapstein, die sozusagen Hygienikerin ist und Fachärztin in mehreren Bereichen, hat sich diese Neubewertung angeguckt, weil das war ein 180-Grad-Turn, der so völlig völlig komisch war, weil die Sachlage war geklärt. Masken in der Öffentlichkeit, nein, bei einer viralen Atemwegserkrankung. Und die neue Schlussfolgerung, die neue Wende, sage ich mal so, die hat sich jemand angeguckt vom Fach, Frau Kapstein, die war auch Gutachterin, und hat gesagt, das basierte auf keinerlei wissenschaftlich nachvollziehbarer Evidenz. Das war eine Verlautbarung, die man so nicht begründen konnte.
Also politisch gewollt, warum auch immer. Also das Fragezeichen bleibt dann.
Naja, nicht ganz, deswegen, die Antwort ist ein bisschen länger vielleicht, aber wir haben ja einen Evaluierungsbericht für die Corona-Maßnahmen. Der wurde ja auch von staatlicher Seite angefordert und ist veröffentlicht worden. Und da fragen die sich auch, was ist eigentlich mit Masken? Und da steht es genauso drin. Außer einer Laborumgebung, in der das getestet wurde und vielleicht eine Wirksamkeit erzielt wurde, gibt es keine Evidenz dafür, dass es was gebracht hat. Und dann kommt ein Satz, der ganz wichtig ist, aber sie hat natürlich eine Signalwirkung, um die Leute daran zu erinnern, dass ein Risiko besteht. Das steht genauso im Evaluationsbericht der Bundesregierung. Und da hören wir wahrscheinlich eher den Grund für die Maske. Sie signalisiert Gefahr.
Und sie signalisiert Gefolgschaft. Also es ist ja so, wenn alle das tun, und sie signalisiert Gruppendruck. Das heißt, Abweichler werden schnell erkannt. Ne? Es ist ja so, dass es unterschiedliche Größen von FFP2-Masken gibt. Jeder braucht seine, die ihm passt. Und ich hatte nur ein Beispiel, das finde ich auch sehr eindrücklich, noch in Erinnerung. Und das erzählte mir jemand, der in der Feuerwehr in der Ausbildung ist. Und dort als Frau. Und dort steht man quasi dann morgens zum Appell quasi. Und dann geht der Mensch, der da die Gruppe leitet, einmal rum und guckt, ob die gut rasiert sind. Warum? Weil wenn die ABC-Maske quasi aufgesetzt wird, dann darf da das Stoppelfeld im Gesicht des Mannes quasi nicht dazu führen, dass der eine CO2 beziehungsweise eine CO-Vergiftung im Brandfalle, wenn er da rein muss, sich zuzieht und eigentlich nicht einsetzbar ist. Das heißt, die wurden, weil noch in Ausbildung, einfach wieder nach Hause geschickt, damit sie lernen, glatt rasiert anzutreten, sonst schließt die Maske nicht. Und das sind ja schon die gummiabdichtenden Masken. Also man kann mal sehen, mit welcher Präzision dort und mit welcher Sicherheitsgrundlage dort gearbeitet wird. Und das, was Bastian gerade sagte, das sind Arbeitsschutzmasken, die FFP2, die eigentlich Feinstaub abhalten sollen. Jeder Mensch, der damit arbeitet, darf eine gewisse Zeit arbeiten. 40 Minuten ungefähr, je nach Arbeitsintensität. Und dann muss er eine Pause machen, auch von einer gewissen Frist von 20 Minuten, halbe Stunde. Dann darf er sie wieder aufsetzen. All das wurde weder in der Öffentlichkeit noch für die arbeitende Bevölkerung auch durchgesetzt. Denn zum Beispiel die auf Intensivstationen haben damit 8 Stunden am Stück gearbeitet. Ja. Das war gar nicht zulässig, wenn man das mal so nimmt. Also selbst fürs Profipersonal war die Umsetzung am Ende nicht zulässig durchgeführt. Nach Arbeitsschutzrecht.
Okay, aber lass uns nochmal in den Protokollen bleiben. Also das ist inhaltlich sozusagen, wie soll ich sagen, fragwürdig war. Darüber haben wir hinlänglich Fragen gestellt, uns den Kopf gekratzt und uns gewundert. Aber wir stellen fest, es war sozusagen dann auch in den Corona-Protokollen keine Evidenz herzukriegen, wo man sagt so, wow, jetzt verstehen wir. Das war das letzte Argument, das hatten wir natürlich nicht, weil das hatten wir unter Verschluss und jetzt verstehen wir es. Kommen wir zum nächsten Thema, was genauso gravierend war, gerade auch zum Thema Psychologie der Kinder, Spielplätze zu schließen. Was sagen die Protokolle dazu? Also war das eine gute Idee an der frischen Luft irgendwie, also... Okay, ich will jetzt hier nicht pre-biased fragen. Also was sagen deine Recherchen in den Protokollen? Warum?
Ja, heutzutage können wir fast drüber lachen, ne? Das ist schon interessant, dass es jetzt so absurd klingt, dass es fast zu lachen ist. Es ist aber, hat aber stattgefunden. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und zu den Kindern habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben und auch bei der Pressekonferenz explizit mich geäußert, weil das eins meiner Hauptthemen ist. Ich habe ja als Vorsteher eines Kindergartens einen Naturkindergarten schließen müssen und die Kinder dann in die Familie in den engen Raum schicken dürfen. Völlig absurd. Auch wenn man an ein Killer-Virus glaubt, wäre das auch absurd. Aber egal. Die Protokolle sind da höchst spannend, weil man hier eigentlich was nachverfolgen kann, was schon brisant ist. Und zwar ist es so, dass Ende Februar 2020 ein Mitarbeiter des RKI aus China zurückkommt und dort eine große Studie sich angeguckt hat und feststellt, dass keins der Kinder in irgendeiner Form im Krankenhaus gelandet ist. Also wenig betroffen, keine schweren Verläufe und, jetzt kommt vielleicht der wichtigere Teil sogar, ungewöhnlich untergeordnet im Infektionsgeschehen. Ungewöhnlich untergeordnet, also ungewöhnlich untergeordnet zum Beispiel im Vergleich zur Influenza. Und jetzt weiß man sozusagen Ende Februar 2020 schon, okay, Kinder sind also, das Kindeswohl ist nicht durch das Virus gefährdet, weil das wird ja nachher das Narrativ sein, ne? Das Kindeswohl ist laut Bundesgesetz übrigens vorrangig zu beachten bei jeder politischen Entscheidung. Jetzt könnte man sagen, okay, wir müssen das Kindeswohl schützen, indem wir sie vor Infektionen schützen. Könnte man ab Februar 2020 sagen, stimmt nicht. Man kann jetzt sagen, man muss da weiter forschen, um solider zu sein, das stimmt. Dann könnte man sagen, April, Mai, hat John Ioannidis mit mir gesagt, wussten alle ungefähr, wer die Zielgruppe ist. Und Ende Februar 2020 dachte man also schon, okay, also sie sind nicht die Superspreader, ne? Wir hatten ja, sie sind die Virenschleudern und was weiß ich. Und dann kam es eigentlich ja zu den Schulschließungen im 13. März 2020. Obwohl man im RKI wusste, dass, wie es läuft, ja, also es ist weniger gefährlich als Influenza. Und die Ministerpräsidentenkonferenz schloss aber die Schulen aufgrund der Empfehlung zum Beispiel und unter anderem von Herrn Drosten, der sich wiederum auf die Influenza, auf einen Artikel über Influenza und Schulschließung bezog. Und die Protokolle ziehen dieses Bild genauso weiter, dass immer wieder angemerkt wird, es ist weniger gefährlich als Influenza, erstaunlich wenig Erkrankungen bei Kindern. Und dann auch, denn der I-Punkt ist eigentlich, dass sich dann irgendwann zum Schluss rausstellt, dass die Kinder ganz selten Indexpersonen sind, also die andere anstecken, sondern die stecken sich zu Hause an.
Wie kam es dann aber trotzdem evidence-based zu dieser Empfehlung, die Schulen zu schließen in der Ministerpräsidentenkonferenz? Ich meine, da sitzen insgesamt 16 Ministerpräsidenten, die haben alle einen Stab, der für sie arbeitet, der tut in diesem Umfeld auch gar nichts anderes. Und dann gibt es jemanden, der hat einen Podcast. Und der ist dann derjenige, der eine Empfehlung gibt. Also ist das so?
Also das ist wirklich, darüber könnte man eine ganze Sendung machen, weil am Tag vor der Schließung steht in den RKI-Protokollen, wir sind gegen generelle Schulschließung. Wir sind dagegen. Am Tag davor, am 12. März, sagt auch Christian Drosten noch, generelle Schulschließungen sind keine Idee. Und dann plötzlich dreht er sich um, das nennt sich auch Drostenwende, hat der Spiegel ganz gut recherchiert, um 180 Grad und sagt, Schulschließung, das müssen wir jetzt machen, weil ich einen Artikel über Influenza gelesen habe. Aber ich finde den Punkt ganz wichtig. Wir können jetzt auf Drosten gucken, müssen wir aber gar nicht, weil die Frage ist ja richtig, da sind ja Ministerpräsidenten. Verlassen die sich jetzt auf eine Meinung? Das kann ja nicht sein. Die müssten sich ja eigentlich ans eigene Gesundheitsministerium wenden. Spannend ist jetzt Folgendes, dass wir haben die auch die Protokolle der Ministerpräsidentenkonferenz, haben wir freigeklagt, aber wir haben nicht das Protokoll, an dem die Schulschließung beschlossen wurde. Das haben wir explizit nicht. Und ich habe in den Staatskanzleien nachgefragt, ob ich den Verwaltungsakt sehen kann, wo jemand unterschrieben hat, wir schließen jetzt die Schulen. Bis jetzt gibt es den nicht, weil sich, also bis jetzt mittlerweile herausstellt, dass dort eine Entscheidung getroffen wurde, die eben absolut nicht evidenzbasiert war und die gegen die Expertise des RKI sprach. Man muss sich ja auch fragen, warum ist in dieser Ministerpräsidentenkonferenz nicht die leitende Infektionsepidemiologin Frau Rexroth des RKI zugange und sagt, nee, wir haben ja andere Erkenntnisse, lassen Sie mal den Virologen beiseite, der hat ja vom Public Health keine Ahnung. Und das wissen wir natürlich alle nicht, warum die sich dann haben so falsch beraten lassen. Aber Bildung ist Ländersache. Die Ministerpräsidenten hätten sich umfangreich beraten lassen müssen.
Und vor allen Dingen auch unterschiedlich entscheiden können, ne? Also die hätten ja auch jeder für sich eine eigene Entscheidung treffen können tatsächlich. Aber so ein Virus ist global, deswegen mussten alle zusammenhalten. Entschuldige Alex, ich bin ins Wort gefallen.
Nee, alles gut. Was das Buch eben auch ganz sauber herausarbeitet, ist eben, dass es diese zwei unterschiedlichen Ebenen gab. Also einmal diese Arbeitsebene auf Robert-Koch-Institutsebene, die anscheinend sauber die Daten zusammengetragen hat und auch das Wissen wirklich formiert hat. Und dann eben ganz eindeutig die politische Einflussnahme. Das bedeutet also, irgendwie wurde etwas sozusagen dem Robert-Koch-Institut vorgegeben und die kriegten dann hier und da auch richtig Panik, weil sie gar nicht wussten, wie sollen sie das jetzt in die Evidenz hinein diskutieren, weil sie haben sie nicht. Also sie haben die wissenschaftliche Grundlage nicht, um die Aussage, die jetzt gefordert ist, da hat der Spahn zum Beispiel manche Aussage getätigt oder auch Herr Lauterbach, die einfach nicht zu rechtfertigen waren, aus wissenschaftlicher Sicht. Und das arbeitet das Buch, finde ich, sehr gut heraus, dass wir gar nicht so sehr im Bereich wissenschaftlicher und Evidenz unterwegs waren, sondern sehr stark unter einer Agenda, Panikpapier im Bundesinnenministerium, Fragezeichen, oder einer politischen Weisung gelebt haben. Und da kann man jetzt wirklich sich auch fragen, wie, das müssen wir nicht hier weiter ausführen, wie kann es dazu kommen, ne, dass dann alle plötzlich in eine Richtung das Gleiche machen.
Genau, aber dazu will ich später noch kommen, nämlich zum Thema, sind wir eigentlich in der Lage gewesen, überhaupt offen zu diskutieren und waren wir gut informiert und gab es eigentlich eine Grundlage? Aber genau diese Grundlage würde ich gerne noch mal einmal ausweiten. Wir haben jetzt also geschlossene Schulen, wir haben geschlossene Spielplätze und jetzt ist Lockerung in Sicht, weil eine Impfung in Sicht ist. Bei der ja mannigfaltig Fragen gestellt wurden, jedenfalls in Szenen der damaligen Schwurbler oder Menschen, die halt irgendwie kritisch Impfungen grundsätzlich hinterfragen, gegenüberstellen. Die Frage, die sich ja nun stellt, ist, wie wurde dann die Impfung zum Allheilmittel? Also okay, wir wissen, also das Thema Schulschließung, das war jetzt zu durchbrechen, wenn man die Impfung hatte. Dazu muss es ja aber dann eine weitreichende Evidenz geben, zu sagen, okay, also das Robert-Koch-Institut hatte zumindest zum damaligen Zeitpunkt den Eindruck, es gibt eine Herdenimmunität, die Impfung ist gefahrlos und wenn wir das jetzt alle durchziehen, dann haben wir eine Chance, das alles in den Griff zu kriegen mit dieser Pandemie. War dem so oder wie wurde dieses Thema, wer sich impft, kommt wieder rein, sozusagen begründet?
Tja, also da kann ich einmal ganz kurz 8. Januar 2021 Robert-Koch-Protokoll zitieren. Evidenzlage. Impfstoffwirkung ist noch nicht bekannt. Dauer des Schutzes ist ebenfalls unbekannt. Evidenz ist aktuell nicht genügend bezüglich Reinfektion und Ausscheidung, in Klammern für Genesene und Geimpfte. Zitat Ende. Das beantwortet eigentlich deine Frage. Auf wissenschaftlicher Basis war man sich einig, dass diese Daten alle gar nicht vorliegen. Und das war ganz kurz nach Einführung und Beginn der Impfstrategie. Das heißt, sie haben einfach mal ins Blaue hinein geimpft. So würde ich das jetzt mal ganz, ganz banal zusammenfassen.
Aber in den Protokollen findet sich natürlich der Nachweis, dass es ungefährlich war für die Bevölkerung, nicht wahr?
Nee, genau das habe ich ja gerade zitiert. Also genau das liegt ja nicht vor. Ja, also die Evidenzlage ist nicht gegeben. Die Impfstoffwirkung ist noch nicht bekannt. Dauer des Schutzes ist ebenfalls unbekannt. Evidenz ist aktuell nicht genügend bezüglich Reinfektion und Ausscheidung. Alles das, was ich von einer Impfung erwarte, dass es den Impfling vor der Erkrankung schützt, zumindest vor schwerer Erkrankung schützt, dass es dann eine Weitergabe verhindert, das ist so das optimale Vorstellungsbild eines Impfstoffs, war nicht gewährleistet.
Vielleicht kann ich auch noch ein Zitat hinzufügen.
Bitte.
Was vielleicht dann auch, wir sind ja jetzt hier im Bereich vom PAI auch, ne? Also wir haben ja eigentlich noch eine Behörde, die für die Überwachung des Impfstoffsicherheit zuständig ist. Das ist jetzt nicht explizit das RKI, sondern das PAI, Paul-Ehrlich-Institut. Aber vielleicht eine Sache noch, die ganz interessant ist als Zitat, die uns vielleicht noch beschäftigen wird in diesem Podcast ist, dass im April 2020, also da sind wir in der Entwicklung, da steht, es werden mehrere Impfstoffe kommen, die im Schnelldurchgang entwickelt und geprüft wurden. Faktisch natürlich total korrekt. Aber jetzt kommt das wirklich Interessante, relevante Daten werden erst post-Marketing erhoben, also nach der Einführung in den Markt werden relevante Daten, also und relevant würde ich jetzt mal sagen, was Wirksamkeit und Sicherheit angeht, werden erst nach der Marktzulassung erhoben. Und das sind natürlich eine Aussage, die völlig konträr zu dem ist, ist es gut geprüft, sicher und wirksam. Und dann, es gibt auch in den Protokollen ein Zitat, wo sie sich dann fragen, ich sehe noch keine Wirksamkeit, sterben denn auch Geimpfte zum Beispiel? Also die Zweifel über die Wirksamkeit und Sicherheit finden sich in den Protokollen.
Das steht in den Protokollen. Mhm. Wir erheben die Daten Postimpfung.
Ja.
Zitat, relevante Daten werden erst Postmarketing erhoben.
Okay, ich habe diese 4000 Seiten nicht gelesen. Ich glaube, ich hätte ganz viel schlechte Laune bekommen. Wie hast du das so durchgestanden?
Ehrlich gesagt gut, weil ich habe dann nach so vielen Jahren der Diffamierung hochkarätiger Wissenschaftler, da saß ich da, ich konnte das ja vor Veröffentlichung lesen und habe das genossen, auf der einen Seite zu sehen, ja, es muss im RKI diese Zweifel gegeben haben, weil sie lagen ja völlig auf der Hand, sogar für einen Laien. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da ein Schmerz, ein Wut, eine Verzweiflung, eigentlich eine Unfassbarkeit, dass es so klar kommuniziert wurde, dass sozusagen, wenn wir diese Information der Fachbehörde in der Öffentlichkeit bekommen hätten, dann wäre die Pandemiepolitik niemals so möglich gewesen. Und das finde ich, diese Täuschung finde ich so schlimm. Und das Buch heißt ja Vereinnahmte Wissenschaft, weil wir müssen auch anerkennen, dass sich das RKI hat hier vereinnahmen lassen. Und ganz oft, zum Beispiel Massentesterei haben wir es nicht angesprochen, da ist eine Notiz in den Protokollen, morgen bei der Pressekonferenz, so ich zitiere mal, paraphrasiere mal, stehen wir auf und sagen, dass wir gegen die Massentestungen sind. Also wir setzen jetzt ein Zeichen, wir wollen nicht, dass massenhaft anlasslos gesunde Menschen getestet werden. So und dann verwischt sich das aber und Herr Spahn kommt rein und Frau Merkel möchte, dass die Kinder in Schulen getestet werden und so. Und dann lassen die sich vereinnahmen und irgendwann sind sie mitten im Fahrwasser und fragen sich sogar, ob man noch jüngere Kinder mit einer Maske überziehen kann oder so. Also es fand dort ein Prozess statt. Und den Prozess dann zu sehen, zu merken, ja na klar, wie alle anderen war da massenpsychologisch was wirksam, sodass die von offensichtlich evidenzbasierter Medizin und den Erkenntnissen, die sie hatten, abgewichen sind, weil, und genauso steht es auch in den Protokollen, sie haben dann selber geäußert, wir haben hier das Problem, dass die Politik uns reingrätscht. Was machen wir nun? Und dann war so, naja, wenn wir bei dem bleiben, was wir als richtig empfinden, dann fragt uns keiner mehr. Und dann entwickelt die Politik irgendwelche Maßstäbe. Wenn wir noch irgendwie mitspielen wollen, müssen wir uns anpassen. Und das ist der Augenblick, wo sich das RKI dann verabschiedet hat von ihrem eigentlichen Auftrag.
Und zwar nach außen hin, ne? Ich will da nochmal ganz kurz drauf referieren, hier nach 19. März 21, also auch 3 Monate nach Einführung, schreiben sie in den Protokollen, noch ist nicht zu sehen, dass aufgrund des Impfeffekts weniger Alte sterben. Ist es zu früh? Sterben Geimpfte? Das Hauptrisiko an Covid-19 zu sterben ist das Alter. Also hier auch nochmal ganz klar der Hinweis, Kinder sind nicht betroffen, junge Menschen sind nicht betroffen. Alle, die nachher unter Impfpflichten auch irgendwie eingebunden waren, Erwachsene Ü18, alle nicht betroffen, bis einem vielleicht vorerkrankte oder sehr alte Menschen. Und ein Narrativ, was ja mit Implementierung und schon vorbereitend auch von Frau Merkel mit einer völlig falschen illusorischen Zahl von wir müssen 60% impfen, dann haben wir Herdenimmunität, das gilt noch nicht mal für die Impfstoffe, die es vermeintlich richtig gut können, wie zum Beispiel Masern. Da brauchst du 95% Impfrate, damit du die Herdenimmunität erzeugen kannst. Sie kommt mit dem Wort 60% brauchen wir Geimpfte, damit wir die Herdenimmunität erzeugen. Im Laufe der Zeit bis hin zur Einführung schiebt sie diese Prozentzahl immer weiter nach oben. Und das Interessante ist einfach, das Robert-Koch-Institut schreibt und wusste, dass es mit diesem Impfstoff nicht möglich sein wird, also wenn man ihn noch so bezeichnen möchte. Es ist ja eine völlig neuartige, teleskopiert eingeführte Technik, die eher eine genetische Veränderung gleichkommt, vor allem im Prozess 2, das könnte man auch noch weiter ausführen, hergestellt, dass wir diese Herdenimmunität bei einem Virusinfekt, was eine Atemwegsinfektion macht, nicht herstellen können werden. Im Gegenteil, eine Impfung verschiebt die Varianten. Das heißt also, es übt einen Druck aus auf das Virus, sich zu verändern. Und selbst diskutieren Sie es schon im Januar 21, verabschieden wir uns vom Narrativ der Herdenimmunität durch Impfung, Fragezeichen. Verhinderung von Infektionen bei mRNA-Impfstoffen nur Daten aus Tierversuchen, bei AstraZeneca beim Menschen nicht ausreichend, ... Also wir haben eine Datenlage, die absolut dagegen spricht. Und trotzdem wird dieses Narrativ in die Welt gebracht. Und das RKI auf Arbeitsebene ist sich einig, ist völlig illusorisch. Ja, ist schon spannend. Diese Diskrepanz, also dieses, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das für jemanden gewesen sein muss, der auf dieser Ebene gearbeitet hat. Weil dieses, was du gerade gesagt hast, dass die nachher so auf Linie quasi sind, dass dieser Wandel da stattfindet, der hat ja, wenn man, finde ich, diese Protokolle liest, auf der Arbeitsebene auch stattgefunden, aber viel langsamer, als es uns ja nach außen hin politisch schon verkauft wurde.
Darf ich ein Zitat aus dem Protokoll noch anführen zum Thema Impfen, was es zusammenfasst? Ist überhaupt nicht wissenschaftlich, aber das war eins der Zitate, wo ich, die ich immer wieder zitiere und denke, genau das war es. Da steht nämlich drinne: politischer Entschluss ist längst gefasst, es sollen so viele Menschen so schnell wie möglich geimpft werden. Punkt, Zitat Ende. Das fasst es zusammen.
Ja, und zwar koste es, was es wolle und bar jeder Evidenz.
Ja, die Frage, die sich ja trotzdem stellt, und das ist ja eine spannende Frage an der Stelle, also wir waren nicht in der Lage, das zu hören, was im Robert-Koch-Institut diskutiert wurde. Das war sozusagen unter politischem Verschluss. Man hat diffamiert, man hat wider besseren Wissens gehandelt. Man hat Wissenschaftler oder man war in der Lage, Wissenschaftler in eine bestimmte Richtung der Veröffentlichung zu drängen. Wenn man, also ich weiß gar nicht, ob man die so passiv dabei darstellen darf oder ob das nicht eigentlich sogar eine bewusste Entscheidung ist, wenn ich da dann bleibe und sage, okay, der politische Entschluss, dieses Zitat ist längst gefasst, es sollen möglichst viele Menschen geimpft werden, dann ist ja die Frage, aber warum? Also ich habe eigentlich ehrlicherweise immer darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, na ja, da gab es eine krasse Fehlannahme. Da gab es auch darauf aufbauend noch 5 krasse Fehlannahmen und deshalb sind wir komplett in die falsche Richtung gelaufen. Aber du hast diese 4000 Seiten jetzt gelesen. Kannst du irgendwie ein Warum beantworten? Warum das alles? Wo kommt das her? Oder war das einfach ein, es baut sich aufeinander auf und es war sowas wie eine schwarze Schwanentwicklung. Wir haben ja bis heute haben wir ja viele Menschen, die immer noch glauben, sie müssen sich die neuesten Corona-Impfungen abholen. Und wir haben keine öffentliche Debatte darüber, was damals eigentlich gelaufen ist. Wir haben keine Aufarbeitung. Wo ist das Warum? Warum geht es in diese Richtung?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zu den vielen Menschen, die sich die Corona-Impfung holen wollen. Nur 16% der Leute im Gesundheitswesen haben nach einer aktuellen Erfassung des RKI sich entschieden, sozusagen der STIKO zu folgen und sich haben nochmal frisch gegen Corona impfen lassen. 16%. Also das sind 84% der Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, die aktiv der STIKO-Empfehlung widersprechen. Das heißt, da tut sich natürlich einiges. Die Leute sind ja auch, haben ja Ahnung. Warum ist immer so eine Frage, die das Buch nicht beantworten kann, weil wir dann in die Mutmaßung gehen. Aber wir können natürlich, wir schaffen die Grundlage für die richtigen Fragen, weil wir das Buch und die RKI-Protokolle belegen, dass es nie in der Gänze eine wissenschaftlich basierte und fundierte Pandemiepolitik gegeben hat. Und wir wissen es auch, zum Glück aufgrund von Schweden. Wir wissen zum Beispiel auch aus den RKI-Protokollen, dass im Oktober 2020 ein Videogespräch mit Herrn Tegnell stattgefunden hat, zu dem es aber laut Angaben, ich habe da geklagt, kein Protokoll gibt. Ich habe das deshalb eingeklagt, weil man natürlich, so wie du jetzt auch sagst, also bei mir war es so, als das zweite Mal die Schulen geschlossen wurden, da dachte ich, jetzt ist einfach der Augenblick, dass ich im RKI entweder aussteige oder, keine Ahnung, total meine Ethik verkaufe.
Sie hätten demonstrieren müssen, ne? Genau.
Genau, es gibt eine Demonstrationspflicht sogar. Okay, aber da sind
kurz,
wir an dem Punkt.
Kurzer Abriss für alle Nicht-Akademiker, eine Demonstrationspflicht heißt?
Eine Anweisung zu widersprechen und sie auch nicht zu folgen und zu sagen, nein, ich werde dieser Anweisung nicht nachkommen, hier passiert Unrecht, das kann ich so nicht stehen lassen, ich bin verpflichtet, das zu melden, dem höheren Arbeitgeber sozusagen, der höheren Instanz, dass hier irgendwas passiert, was nicht rechtens ist. Und diese Pflicht habe ich, nicht nur das Recht, sondern die Pflicht. Wir wissen jetzt aus Anfragen ans Gesundheitsministerium, dass es keinen einzigen schriftlichen Beleg einer Remonstration im RKI gab in den ganzen Jahren. So, und da haben wir sozusagen wir haben zum Glück durch die RKI-Protokolle geklärt, dass die Politik die Maßnahmen angeordnet hat. Also Frau Merkel wollte explizit Tests in Schulungen, Herr Spahn wollte die Massentesterei, wer auch immer wollte unbedingt Masken. Und dann muss man sich halt, das schafft das Buch nicht, weil dafür brauchen wir Evidenz. Wir wollen ja nicht gleich evidenzlos mutmaßen und Sachen erzählen, wie die Politik es getan hat. Jetzt müssten wir also höher gehen und nach Verabredungen, nach Protokollen suchen, wo sich geeinigt wird, wir machen jetzt plötzlich hier fast europaweit mal die Schulen zu, obwohl alles dagegen spricht, nur in Schweden nicht. Und da kann man in verschiedenste Richtungen forschen. Wir haben öffentlich gesehen eine Militarisierung des Gesundheitswesens erlebt. Wir haben Militärs gesehen, die plötzlich hohe Positionen bekommen. Wir sind ein NATO-Land. Wir haben Hinweise aus Holland, dass dort sogar ausgesprochen wird, dass gewisse NATO-Ziele zu erfolgen sind. Also wir können jetzt in alle diese Bereiche erstmal nur mutmaßen mit einer gewissen sozusagen Indiziendichte, aber die ist nicht sehr gut. Aber wir können sozusagen, was unsere Aufarbeitung juristisch angeht, mit diesen Protokollen folgendes Narrativ, was jetzt in der Enquete-Kommission zu Corona ja wiederkommt. Wir müssen uns jetzt die Pandemiepolitik so evaluieren mit dem Stand der Wissenschaft von damals und nicht von heute. Den Fehler sollen wir jetzt nicht machen. Und dann packen wir die Protokolle aus und sagen, ja gut, Ende Februar 2020 war man sich relativ klar, Kinder sind nicht gefährdet und keine Treiber. Das war der Stand damals. Wer hat sich also auf Grundlage von was dafür entschieden? Und dann wird es schon schwierig, weil, wie ich ja gesagt habe, müsste mir die Staatskanzlei von meinem Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, einen Ordner schicken können und sagen können, am 13. März haben wir die sachverständige Meinung eingeholt, die Studien zur Rate gezogen und haben dann die Schulen geschlossen. Und bis heute haben wir das nicht. Und da fängt jetzt eigentlich die Beantwortung des Warums an, wo weitere journalistische Arbeit oder aufdeckende Arbeit notwendig ist, das jetzt sozusagen zu pinpointen. Was ist da passiert? An so ganz präzisen kleinen Entscheidungen können wir es dann sichtbar machen.
Ja, das ist kriminologische Arbeit.
Ja, aber es geht ja ein Stück weit weiter. Also das waren ja, oder die Impfung ist ja ein erheblicher Eingriff, so als jemand, der dem Ganzen aufgeklärt gegenüberstehen möchte und sagt so, nee, also das möchte ich schon selber entscheiden, welche Inhaltsstoffe ich dann per Nadel injiziere, ist das ja schon ein erheblicher Eingriff. Das muss ja irgendwie so begründet sein. Das ist ja keine Kleinigkeit. Insofern sind wir hier schon an der Stelle, Ja, aber jetzt verlassen wir sozusagen die Aufarbeitung der Corona-Protokolle, Alex.
Ja, sicher. Da kann ich auch nochmal aus meiner Erfahrung berichten. Also als die Impfstoffe in den Praxen ankamen, hat man ja die Packungen geöffnet. Und es waren sowieso wahnsinnige logistische Aufwandssituationen. Bestimmte Gradzahlen wie minus 78 Grad und so mussten gegeben sein bei Anlieferung. Und dann durfte es nur so und so lange im Kühlschrank und so weiter. Patienten mussten gesammelt werden, wenn man dann diesen Impfprozess quasi für sich mit in Anspruch nehmen wollte als Praxis. Und dann hat man diese Schachteln aufgemacht, um dann den Beipackzettel rauszunehmen, der wirklich eine leere Seite war. Es war nur ein Füllpapier, was am Ende auf DIN A3 ausfaltbar nichts beinhaltete. Wirklich gar nichts. Das bedeutet, die Ärzte, die sich jetzt auf Information verlassen haben und vielleicht auch im guten Willen dort einen Informed Consent herstellen wollten, mussten sehen, dass sie nichts wissen.
Also nochmal für die Nichtmediziner, Informed Consent bedeutet, informierte oder aufgeklärte Einwilligung in einen Eingriff. Ne? Ich weiß, was auf mich zukommt.
In einen medizinischen Eingriff, denn grundsätzlich ist jede Impfung eine Körperverletzung. Jetzt tue ich auch noch einen Stoff in den Menschen hinein. Der hat also noch eine langfristige und eine kurzfristige Wirkung. Je nachdem, was da alles für Bestandteile drin sind. Und darüber muss der Patient aufgeklärt werden können. Und nun muss man sagen, den Ärzten wurde es da nicht leicht gemacht, an Informationen zu kommen. Das heißt also, auch die Hersteller haben dafür gesorgt, dass es dort erst einmal ein Vakuum an Wissen gab. Und dann wurde ein bis ja relativ lange noch gar nicht so richtig bekannt gegeben, dass der Herstellungsprozess sich geändert hatte, nämlich aus der sterilen Herstellung in der PCR. Das war Prozess 1, da konnte man wirklich sagen, da haben wir mRNA drin in diesen Nanopartikeln. Zum Prozess 2 von E. coli-Bakterien hergestellte mRNA mit Abimpfen von den Plasmiden, also dem der Herstellungsmatrize, die die Bakterien brauchen, um die mRNA überhaupt herzustellen. Und das führt ja schon mal dazu, dass Produkt 1 in der Zulassungsstudie genutzt wurde und Prozess 2 aber an die Masse ausgegeben wurde. Damit war der Stoff, der ausgegeben wurde, gar nicht getestet, muss man ehrlicherweise sagen. Es waren 250 Menschen, an denen das ausgetestet worden ist, wo es auch schwerere Nebenwirkungen gab, die lange Zeit nicht bekannt wurden. Und das bedeutet eigentlich, dass der Informed Consent auf ganz vielen Ebenen überhaupt gar nicht stattfinden konnte, weil weder Arzt tatsächlich, ohne sie jetzt langfristig in Schutz nehmen zu wollen, denn irgendwann wusste man das ja, dass das alles nicht der Fall war, dann spätestens hätten sich auch die Ärzte davon distanzieren müssen und sagen, ich kann eigentlich Ihnen den Stoff nicht guten Gewissens empfehlen, denn wir haben mittlerweile Kenntnis von schwerwiegendsten Nebenwirkungen und so weiter. Und ich bin nicht richtig informiert worden, denn der Stoff wird gar nicht steril hergestellt, sondern in einer Bakterienkultur mit all seinen Schwierigkeiten. Dann kommt noch hinzu, dass, und jetzt sind wir beim Paul-Ehrlich-Institut und dann vielleicht auch bei der Überwachung dieser ganzen Geschichte, dass die Paul-Ehrlich-Instituts-Einrichtung quasi dafür gesorgt hat, dass wir ein Nebenwirkungsüberwachungssystem haben, was zeitnah, irgendwie ganz großspurig daherkommend, die Nebenwirkung dieser Impfung quasi leisten sollte. Und da konnten sich Patienten freiwillig mit so einem Scanner, also QR-Code, einloggen und dann die Nebenwirkungen eingeben. Und man musste wirklich sich lange durchscrollen. Ich habe das dann auch mal gemacht, um festzustellen, dass erstmal allgemeine Nebenwirkungen überhaupt gekennzeichnet waren, wie Schwellung am Arm, leichtes Fieber, Unwohlsein, ein bisschen grippale Zeichen und so, bis man zu dem Feld kam, wo man seinen eigenen Text eingeben konnte. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass erstens, das haben anscheinend viele genutzt, wie wir nachher aus der Idee entwickeln können, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Daten nicht veröffentlicht, was diese SafeVac-Studie angeht, 5 Jahre quasi nach Start nicht. Und sie wollten das ja eigentlich zeitnah tun, dass da doch einige dieses freie Feld genutzt haben und sich schon mal dort als Nebenwirkung quasi eingeloggt haben, dass es ihnen damit nämlich nicht so gut gegangen ist. Und was auch noch mit hinzukam, ist die Definition, dass ein geimpfter Mensch, also es sind ja wirklich irre Konstrukte auch, die man da so alle schichtweise abtragen muss, um dann festzustellen, okay, es war darauf ausgelegt, dass Dinge nicht bekannt werden. Und wenn sie bekannt werden, dass sie nicht bekannt gegeben werden, nämlich du warst erst als Geimpfter in einer Liste als geimpft, wenn du 14 Tage nach der zweiten Impfung, also rein zeitlich dich aufgehalten hast, dann galtest du als geimpfter Mensch. Dass die erste Impfung auch schon eine Impfung ist und dass die auch nach den ersten Minuten, wie einige Krankenschwestern kollabierend sogar im Fernsehen zeigten, eine Wirkung haben kann, wurde einfach nicht erfasst. Und damit gelten quasi, wenn man jetzt einen Abstand nimmt von 4 bis 6 Wochen zwischen den ersten und zweiten Impfungen, erst Menschen nach 8 Wochen nach erster Impfung als geimpft. Das alleine ist absurd. Damit sind sämtliche Statistiken, wer Corona hatte, wer daran verstorben ist und so weiter, völlig nichtig, weil alle Geimpften die ersten 6 bis 8 Wochen schon mal gar nicht in dieses Spektrum reinfallen. Das ist ein Wahnsinn, super GAU. Also wenn ich einen Stoff in einen Menschen hineintue, habe ich den mit Sekunde 1 in diesen Menschen getan. Und da muss dem klar sein, dass ich akute Nebenwirkungen haben darf oder auch bekommen kann, bis hin zum Tod, dass ich auch nach einer Woche noch eine Reaktion haben kann. Und das Entscheidende ist tatsächlich, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb der ersten 14 Tage nach Impfung auftauchen. Die werden aber gar nicht berücksichtigt. Ja, da giltst du noch als ungeimpft.
Okay, dann lass mich da mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, weil es ja auch in der gesellschaftlichen Debatte immer noch so etwas gibt wie das Argument des wissenschaftlichen Konsens. Also wissenschaftlicher Konsens ist, das war alles richtig. Das scheint immer noch Mehrheitsmeinung zu sein. Tatsächlich ist das jetzt aber nicht mehr herleitbar, selbst nicht aus dem, was wir...
Aus den Protokollen, ja.
Oder? Übersicht was?
Nee, ist nicht herleitbar.
Naja, man muss immer, das würde ich auch so sehen, aber man muss sich gucken, was bedeutet Konsens. Also es gibt ja diesen schönen Begriff Manufacturing Consent, also wie erschafft man Konsens, indem man alles wegblendet, wegdiffamiert und ausgrenzt, was sozusagen den Konsens in Gefahr bringen können. Also wenn dann bei Lanz Herr Streeck die Extremposition darstellt und Herr Lauterbach die andere, dann schafft man da irgendwie so einen Konsens. Aber wenn man sich alles anguckt, was da war, zum Beispiel, ich kann jetzt nur mal Herrn Peter Doschi zitieren, also ein Pharmakologe, ganz berühmt, der hat ganz, ganz früh, aber auch immer nur mit freigeklagten Daten, fast alles, was wir besprechen, ja, sind teilweise freigeklagte Daten, hat er die Zulassungsstudie evaluiert und gesagt, wir haben hier eine schwere Nebenwirkung auch auf 800 Geimpfte, relativ früh. Und hat gesagt, man würde, das war sogar im MDR, durfte das noch kommen, da müsste man sofort das Produkt wegnehmen. Also es gab ganz früh immer wieder Wissenschaftler, hoch anerkannte Wissenschaftler, die von Anfang an Kritik an der Impfung, Maßnahmen geäußert haben, die wurden dann entfernt aus dem Debattenraum und dann hat man einen Scheinkonsens kommuniziert, der aber überhaupt nicht aufzeigte, was eigentlich die Sachlage ist insgesamt.
Ja, das finde ich auch einen ganz wesentlichen Aspekt, dass über Framing, also entweder in der Debatte Tierzunft heißt es quasi, wer die Definition eines Begriffs festlegt, entscheidet über die Debatte. Und das, was ich als Beispiel gegeben hatte mit wann ist jemand geimpft, ist eben ein entscheidender Aspekt, wie kann ich die Debatte quasi lenken. Das Zweite ist, dass Menschen, die einer anderen Auffassung waren, in einer bestimmten oder auch das begründet, ja, mit Argumenten untermauert, darlegen konnten, dass die in eine bestimmte Richtung geframed wurden. Sie waren kritisch zu sehen oder umstritten oder hoch angesehene Leute wie der Herr Ioannidis, einer der meist zitiertesten Wissenschaftler dieser Welt, waren plötzlich auf den Abweg gekommen oder irgendwie so wurde quasi diskutiert, sodass man diesen Menschen im Argument nicht mehr zuhören musste. Ja, das Argument als solches brauchte nicht mehr gehört zu werden, denn der Mensch, der es gesagt hat, war ja umstritten. Und das scheint ein ganz entscheidender Aspekt auch nochmal zu sein, dass man einmal die Definitionen festlegt und dann aber auch noch festlegt, wer darf das sagen? Das war ja auch O-Ton von Herrn Drosten tatsächlich, dass er einfach bestimmte Wissenschaftler als Scheinwissenschaftler dargestellt hat und gesagt hat, so nein, es gibt hier nur noch einen gewissen Kreis und den würde er am liebsten auch festlegen, dem man vertrauen kann. Das ist schon hart.
Zumal ja daraus resultierend auch jetzt Abläufe und Prozeduren in Paragraphen gegossen wurden, die dem Pandemieschutz der Bevölkerung dienen sollen, die bis jetzt wirksam sind, die aber eingeführt wurden, wie wir heute gelernt haben, offensichtlich bar jeglicher Evidenz oder sogar wider besseren Wissens, soweit muss man ja eigentlich gehen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, das sprengt jetzt hier den Rahmen, weil wir den Rahmen eigentlich schon gesprengt haben. Liebe Zuhörer, danke für eure Geduld. Ist natürlich auch spannend, aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir von hier in die Zukunft und was machen wir eigentlich mit den Erkenntnissen? Das soll vielleicht die Abschlussfrage sein. Was machen wir denn jetzt? Also wir wissen, wir sind offensichtlich in eine Pandemie-Abarbeitung oder in eine Pandemiebehandlung gekommen, sage ich mal, möglichst wertneutral, die nicht so richtig das getackelt hat, was eigentlich notwendig gewesen wäre, um sich richtig zu verhalten in dieser Pandemie. Nun haben wir Protokolle und Ergebnisse und jetzt, Bastian, was machen wir jetzt?
Ja, am besten vor allen Dingen nicht auf andere Leute Ratschläge hören. Das haben wir ja genug gemacht. Also ich weiß natürlich nicht, was andere jetzt machen sollen, aber grundsätzlich denke ich, erstmal, du hast es jetzt sehr wertneutral gesagt, ich möchte schon noch anfügen, dass ein massiver, teilweise irreversibler Schaden entstanden ist. Es ist kein Kindergeburtstag, ne? Wir haben, also was das mit der Gesellschaft gemacht hat, ist unmessbar im Schaden, aber wir haben genügend Indizien, um dafür zu sagen, es ist eine Katastrophe gewesen. Ioannidis nannte es eine Atombombe oder einen Selbstmord, gesellschaftlichen Selbstmord. Das ist nicht übertrieben. Das muss man dabei benennen, wenn es um die Bedeutsamkeit der Zeit geht. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Enquete-Kommission, die sich sogar entgegen der Landes-Enquete-Kommission teilweise oder mehrheitlich nicht öffentlich tagt. Also auch da soll jetzt sozusagen ohne Aufsicht der Öffentlichkeit Dinge besprochen werden, so wie die ganze Zeit. Was machen wir jetzt? In meinem Fall zum Beispiel, ich versuche das Wissen dieser Protokolle in die Bevölkerung zu bringen, halte Vorträge und schreibe ein Buch. Ich bin in Kontakt mit Aufarbeitungsgremien in meinem Landkreis oder in meinem Bundesland. Ich versuche darüber zu sprechen, was da passiert ist. Auch eben, obwohl wir das natürlich jetzt schon gesagt haben, aber die Kritik an den Maßnahmen aus der Schmuddelecke rauszuholen, anhand der Protokolle, und zu sagen, das haben die RKI-Fachleute gesagt, dass Maskentragen sinnlos und gefährlich ist. Und das, finde ich, muss zurück in die Öffentlichkeit, um jetzt dieses, es ist ja logisch, dass die Pandemiepolitik-Verantwortlichen auch die Pandemieaufarbeitung gerne kapern wollen oder vereinnahmen wollen. Würde ich auch machen wollen, weil wir müssen immer eins bedenken, man muss sich mal vorstellen, der Mehrheit der Gesellschaft, Familien zum Beispiel, würde klar werden, dass die Maßnahmen gegen Kinder und Jugendliche von Anfang an unbelegt waren. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind ja, also ich meine, was da alles passiert ist, ja, die Notaufnahmen in der Psychiatrie, die waren ja voll wegen der Maßnahmen, nicht wegen irgendwie Corona. Das heißt also, es würde ein extremer Schock in der Gesellschaft entstehen. Und dann würde man sich fragen, wer ist dafür verantwortlich? Das würde man relativ schnell herausfinden. Deshalb kämpfen wir natürlich weiterhin am Narrativ. Ne? Die einen wollen nicht, dass es bekannt wird und die anderen sagen sich, hey, aber es steht in den Protokollen. Und da denke ich, ist es aber weiterhin wichtig, eben selber evidenzbasiert, klar und eher zurückhaltend vielleicht als ganz, ganz schlimm marktschreiend weiterzuarbeiten, fundiert zu arbeiten, weil nur dann, glaube ich, wirkt es auch souverän oder wirkt es solide. Wir haben jetzt die ersten Sachen, dass Herr Drosten aussagen musste von dem Untersuchungsausschuss und sich mit Aussagen wahrscheinlich ein bisschen verheddert hat, weil er hat ja alles mal gesagt und jetzt zum Beispiel die Staatsanwaltschaft bereits prüft, ob hier eine Falschaussage stattgefunden hat von einem Untersuchungsausschuss. Deswegen haben wir ja auch keinen Untersuchungsausschuss im Bundestag, wir haben eine Enquete-Kommission, aber wir haben Untersuchungsausschüsse in den Landtagen und wenn man da halt behauptet, ich habe nie eine allgemeine Impfpflicht empfohlen, und dann tauchen da Indizien auf, die das Gegenteil belegen könnten, dann wird's halt auch mal für die Protagonisten der Pandemiepolitik irgendwann mal interessant, juristisch auch interessant. Wir haben natürlich weiterhin eine Justiz, die mehrheitlich alles abgesegnet hat und von der jetzt erstmal nicht zu erwarten ist, dass sie sich umdrehen und sagen, ach so, wir haben die Maßnahmen gegen Kinder und Jugendliche abgesegnet und damit massiv Schaden gefügt, obwohl das Kindeswohl vorrangig zu beachten war. Und da kommt die Psychologie ins Spiel. Wer von den Beteiligten hat so viel Selbstwert, hat so ein Standing, um überhaupt in der Lage zu sein, zu sagen, wisst ihr was? Dafür bin ich verantwortlich. Das habe ich falsch gemacht. Hätte ich niemals machen dürfen. Ich hätte das anders wissen müssen. Ich trage die Konsequenzen für das auch, was passiert ist. Davon sehe ich einfach, um mal in Epidemiologie zu sprechen, eine ganz, ganz geringe Prävalenz. Ja, die Inzidenz ist ganz, ganz gering. Es ist fast null Covid von den Leuten, die so viel Selbstwert haben und sagen, hey, ich wusste, wir hätten die Schulen eigentlich nicht schließen müssen. Die Ministerpräsidenten sagen ja selber noch, ich habe es gar nicht verstanden, Schulen schließen war doch schlecht. Und jetzt plötzlich sollen wir, die waren ja alle selber verdattert. Aber dann halt nicht zu sagen, was sagt jetzt mein Gesundheitsminister? Und jetzt zu sagen, ich habe es falsch gemacht, ich drehe zurück, das hätte nie passieren dürfen. Davon sehe ich nicht viele Persönlichkeiten in den Etagen.
Ist ja auch so, dass auch die Ärzteschaft sich fragen müsste, was habe ich eigentlich falsch gemacht, wenn ich einen Stoff, den ich nicht richtig beurteilen kann, in zigtausende Millionen Menschen verimpft habe und selber ja für mich auch genutzt habe eventuell und dann auch an meine Familie weitergegeben habe. Ich müsste mir eingestehen, dass ich sehr viel Schaden produziert habe. Und ich glaube, dass da auch ein psychologischer Hinderungsgrund noch drin steckt, wie so eine Art Heilungshindernis, weil man sich ja im Grunde genommen selber damit eingesteht, wirklich Fatales umgesetzt zu haben und Handlanger geworden zu sein für etwas, was man eigentlich vor seinem Inneren, nämlich nihil primum, nihil nocere, ist unser Leitsatz bei den Ärzten, eigentlich gar nicht hätte vertreten können. Und das, glaube ich, hindert auch die Aufklärung innerhalb der Ärzteschaft. Da entdecke ich und erlebe ich eher ein Weggucken und wieso ist doch alles ganz gut gegangen und so. Und die Schäden, die ploppen ja jetzt nach und nach auf. Weltweit werden dazu Studien veröffentlicht, die das in Zusammenhang bringen mit Turbokrebs, mit Autoimmunerkrankungen und so weiter, mit Versterbequoten nach Geburt, während der Schwangerschaft und so. Also es ist ja unendlich, was da auf uns zukommt und was wir jetzt auch gerade schon live erleben. Und vor all dem müssten sich ja dann diejenigen, die es so propagiert haben, auch verantworten. Und das ist schon ein großes Feld.
Okay. Und das machen wir heute nicht mehr in diesem Podcast, der sehr lang geworden ist. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass wir eine Frage nicht behandelt haben, dann schreibt sie uns gerne per E-Mail. Wie gesagt, keine Impfberatung, das können wir nicht leisten, das wollen wir nicht leisten. Aber wenn hier inhaltlich Fragen sind, vielleicht auch an Bastian, wir leiten das gerne weiter. Und er ist natürlich auch noch in ganz vielen anderen Formaten zu hören. Vielleicht auch in dem Format, das du selber noch aufsetzt, weil du es jetzt so unglaublich findest und selber nochmal darüber eine Veranstaltung veranstalten möchtest, damit möglichst viele hören, was denn war, als wir damals eingesperrt wurden. Ich danke dir, Bastian, dass du unser Gast warst und dass du so viel Insights preisgeben konntest, dich da eingearbeitet hast, durchgefressen durch diese vielen tausend Seiten. Ich danke dir, Alex, für deine ganze medizinische Einordnung. Und wenn ihr mögt, dann sind wir auch das nächste Mal wieder für euch da. Bedanke mich fürs Zuhören und macht es gut, bleibt gesund, bleibt fröhlich, auch wenn es manchmal schwierig ist in diesem Kontext. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss, ganz herzlichen Dank, Bastian.
Tschüss und danke.
Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.